Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre die Eltern nicht mehr da. Wir wären vor die Hunde gegangen, wie man so sagt.
Willkommen bei einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Diesmal ist Robert Bullin zu Gast, der Chef des Elektrotechnikunternehmens Elpo. Mein Name ist Heinrich Schwarz, ich bin Redakteur bei der SWZ. Hallo Herr Bullin, vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, grüß Gott, es freut mich, dass Sie heute bei uns da sind.
Robert Bullin ist Jahrgang 1958. Er machte die Gewerbeoberschule in Bozen und trat nach ersten Berufserfahrungen in anderen Betrieben 1981 bei Elpo ein, also beim Unternehmen seines Vaters. 1989 wurde er Geschäftsführer von Elpo und heute hat das Unternehmen rund 170 Mitarbeitende und ist damit eines der größten im Pustertal. Wir sprechen mit Robert Bullin nun unter anderem über seinen Werdegang und jenen von Elpo. Wir sprechen über gute und schwierige Jahre, über Arbeitsbelastung und über die Firmennachfolge. Herr Bullin, kurz, zuerst müssen wir klären, warum ich Ihren Nachnamen mit Bullin ausspreche und nicht, wie man es schreibt, mit Bolin. Der Hintergrund ist die Herkunft des Namens, richtig?
Ja, die Herkunft ist eigentlich das ursprüngliche Jugoslawien, heute Kroatien, Boric genau gesagt. Mein Großvater stammt aus Boric und war im Ersten Weltkrieg hier angesiedelt als Funker. Und dort hat er meine Großmutter kennengelernt und seitdem gibt es die Bullin in Bruneck. Auf Slowenisch oder Kroatisch spricht man das als Bochlin aus. Und ganz interessant, wenn ich manchmal in Urlaub bin, in den ex-jugoslawischen Ländern, dann sprechen sie mich als Bochlin an. Das ist ganz, ganz lustig eigentlich.
Interessant. Wir blicken zurück. Elpo wurde 1947 gegründet von Ihrem Vater Alois. Wie erlebten Sie damals als junger Bub die Tätigkeit und das Wachstum auch des Unternehmens?
Ja, 1947 nach dem Krieg hat mein Vater die damals Bullin Lewis Elektrounternehmen gegründet. Damals ist er gestartet mit dem Fahrradl, mit den Rädern am Buckel, mit dem Rucksack und hat eigentlich in Umkreis von Bruneck die Bauernhöfe elektrifiziert. Man muss sich vorstellen, dass damals, also 1947, 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg, in Bruneck noch nicht einmal alle Häuser Strom hatten. Deswegen war das Elektrohandwerk damals schon sehr, 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 sehr beliebt und interessant. Und dann, ich bin schon als junger Bub an die ganze Geschichte herangeführt worden, natürlich daheim, Schraubenzieher und so weiter. Und ich kann mich erinnern, 1964, da hat sich ja in Bruneck die Bierfeld, heute GKN Dreiflein, angesiedelt. Ich war damals 6 Jahre alt, dann hat mein Vater den riesen Auftrag bekommen, diese Halle zu installieren. Es war eine Halle mit 2 Hektar, also 100 mal 200 Meter, riesig. Dann sind wir da in der Halle reingefahren, da war noch Schotterbelag, also da war kein Boden, nichts, nur die metallene Halle. Und wir sind ganz oben gestanden und ganz unten hat da ein Sattelschlepper umgedreht und den hat man als ein kleines Spielzeugauto gesehen und dann hat er gesagt, der Vater, na, wenn das gleich gut geht, wenn wir das gleich schaffen. Und das war eigentlich einer von meinen ersten großen Eindrücken, was Elektrotechnik so betrifft.
Sind Sie KI-ready? Wir wissen, wie künstliche Intelligenz Ihrem Unternehmen helfen kann. Converto entwickelt maßgeschneiderte KI-Tools, die Ihre Abläufe beschleunigen und Prozesse zukunftssicher gestalten. Wir machen Ihr Team KI-ready mit Schulungen und Workshops, die praxisnah und direkt anwendbar sind. Fragen Sie nach Ihrer individuellen KI-Strategie unter converto.eu. Passion for Technology.
War es für Sie dann auch gleich klar, dass Sie irgendwann ins Unternehmen auch einsteigen möchten?
Das war eigentlich nicht so unbedingt klar. Logisch, zu Hause hat im Hof war die Werkstatt vom Vater, da habe ich als Bub und als Kind natürlich gebastelt. Mit 12 Jahren habe ich das erste Mal im Sommer, 2-3 Wochen war ich dann im Betrieb und dann als erstes einmal Schraufen sortiert. Wir haben einen Mitarbeiter gehabt, im Pfeffer hat er geheißen, in Meier Heinrich. Der hat das ganze Jahr Reparaturen gemacht und in seinen Jutesack, einen Kartoffelsack, seine ganzen Schraufen reingeschmissen und die haben ihn dann ein bisschen sortieren. Und das habe ich halt kennengelernt, was ist eine Beilage, was ist eine Mutter, was ist ein Sprengring und das habe ich damals kennengelernt.
Wie gesagt, 1981 sind Sie eingetreten dann ins Unternehmen. Wie war es damals für Sie mit Ihrem Vater als Chef sozusagen?
Ja, der Chef war natürlich ein sehr strenger Mensch und da hat es geheißen parieren, da haben wir gemisst antreten. Also in der Früh hat man gemisst nicht um 7, sondern um 10 vor 7 da sein. Das war sehr, sehr streng. Oder bin ich froh eigentlich für das, weil wir wirklich was gelernt haben. Nicht? Wir haben Disziplin gelernt, wir haben auch gelernt, wie man handwerklich arbeitet. Das ist ja ganz wichtig. Und ich habe dann damals angefangen, auch auf die ersten Bauten mitzuhelfen und zu arbeiten.
Melpo ist dann über die Jahre und Jahrzehnte kontinuierlich gewachsen. Was waren denn die Strategien und die Entscheidungen, die dazu beigetragen haben? Gibt es da gewisse Meilensteine, die dann für starkes Wachstum auch gesorgt haben?
Ja, Meilensteine gibt's eigentlich sehr, sehr viele. Ich bin dann 81 in die Firma eingetreten. Damals haben wir zum Beispiel das ganze Passaiertal, das ganze Lüsen und das ganze Pfitsch elektrifiziert. Das heißt, Sockel betoniert, Maschen aufgestellt, Seile gezogen, Trefferkabinen gebaut. Und da habe ich maßgeblich auch mitgearbeitet. Wir haben damals sogar schon mit einem Hubschrauber die Masten aufgestellt. Das war ja sehr, sehr schnell und hat uns eigentlich 2 Monate Arbeit gespart. Dann natürlich sind sehr viele andere Baustellen gekommen. Wir haben uns schon im Jahr 87 mit SPS-Anlagen befasst. Das sind automatische Steuerungen, Automation ist das. Da war ein Vertreter von der Siemens bei uns im Haus und hat halt das berichtet und mein Vater hat uns natürlich sofort nach Mailand geschickt, mich und im Landteil Michel. Und haben einen Kurs gemacht und wie wir zurückgekommen sind, war der erste Auftrag da mit der Steuerung, mit einer SPS-Steuerung. Das war damals das Pult für die Kläranlage am Ritten. Und der Schaltschrank, das war sie Heintner, der hat dann insgesamt 29 Jahre überlebt. Und nach 29 Jahren haben wir den dann erneuert und halt ausgebaut wieder.
Es gab auch schwierige Jahre für Elpo. Ich denke an den Beginn der 2010er Jahre. Damals nahm der Photovoltaik-Boom ein abruptes Ende. Hinzu kam auch die Krise, die größere Krise eigentlich auch, es wird spürbar, in der Baubranche. Wie erlebten Sie die damalige Zeit und wie gingen Sie damit um?
Ja, das war eigentlich eine sehr, sehr, für uns als Elektrounternehmen und PV, also Photovoltaik, eine sehr komische Zeit. Auf der anderen Seite, die PV-Anlagen seien aus dem Boden herausgeschossen, war ein Riesenumfeld und auf der anderen Seite ist die ganze Wirtschaft zusammengebrochen. Wir sind ja 2010, haben wir unseren größten Auftrag der Firmengeschichte, das war mit Sorella Ramonda, das waren 26 Millionen Euro damals, in 7 Monate abzuwickeln. Und unser Umsatz ist quasi explodiert, hat sich verdoppelt. Das hat man einmal halten müssen. Das Problem war dann wieder rückgängig das machen, weil der Umsatz ist dann natürlich parallel mit der Einspeisevergütung der PV gesunken. Und auf der anderen Seite haben wir die PV-Anlagen gehabt, die uns sehr, sehr lukratives Geschäft gebracht haben. Aber auf der anderen Seite in der Industrie war alles tot, da war nichts mehr da. Mhm. Also wenn wir in der Industrie einen Auftrag im Stand waren zu holen, dann hast du höchstens die Kosten verrechnet. Das heißt Kosten, Material und Arbeit, ohne Gemeinspeisen, ohne Erlöse. Und so hast du arbeiten müssen. Und gerade in der Zeit da, und das ist vielleicht eines der größten Geschicke, die uns eigentlich gelungen oder überstanden haben. Wir wollten ja 2010 die Elpo einen Neubau realisieren. Und den haben wir dann gecancelt und haben aber parallel oder alternativ, heißt es einmal so, in Photovoltaik investiert. Wir haben 3 PV-Anlagen mit 1000 Kilowatt gebaut und da ist natürlich ein schöner Erlös rausgekommen. Und der Erlös von den PV-Anlagen hat uns eigentlich das Loch von der Elpo-Industrie, also nicht PV-Industrie, gedeckt. Wenn das nicht gewesen wäre, dann war die Elpo nicht mehr da. Wir wären vor die Hunde gegangen, wie man so sagt. Aber in den Jahren 2012, 2013, 2014, 2015, wo das so richtig massiv streng und zäh war mit Aufträgen, hat uns der Erlös von den PV-Anlagen praktisch das Loch von der Elpo gedeckt. Und anschließend dann, 15, 16, konnten wir wieder normal arbeiten. Und dann hat sich die Elpo, haben wir entschieden, dass die Elpo sich splittet aus dem eigenen Vermögen. Also wir haben die PV-Anlagen, den Firmensitz, alles getrennt von der Elpo. Heute wie heute ist die Elba eine nackte Firma, die hat keinen Besitz, außer das Werkzeug, die Fahrzeuge, aber der Besitz ist extern. Und das war, glaube ich, damals eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, um eben auch Kontinuität zu sichern, das Risiko zu minimieren, auch den Mitarbeitern den Lohn zu sichern, damit das eine Immobil mit einem anderen Unternehmen nicht zusammenhängt. Und das war, glaube ich, einer der größten Schritte überhaupt, den wir geschafft haben, dass wir praktisch in den Jahren 13, 14, 15 überlebt haben. Das muss man echt sagen.
Mhm. Waren diese ganzen Entscheidungen irgendwo Glück oder weise Voraussicht? Oder eine Mischung von beiden?
Ich glaube, eine Mischung von beiden, das ist, glaube ich, viel Bauchgefühl. Es ist dann eine Mischung aus vielen, aus Umsicht, aus Erfahrung, aus Gefühl, aus Gesprächen, die man führt. Ich weiß, ich habe damals mit einem Bankdirektor gesprochen. Der hat noch gesagt, Robert, sei froh, dass du nicht investiert hast in einen Neubau, denn im Neubau, der Ziegel, der bringt dir keinen Erlös. Aber die PV-Anlage bringt dir einen Erlös. Und das war für mich auch eine Entscheidung, den Neubau nicht zu tätigen. Aber wie gesagt, es sind allem die Verkettung von vielen Ursachen, was zu einer Entscheidung führen. Wobei man natürlich, es gibt gute und weniger gute Entscheidungen. Nicht? Man lebt ja von den Guten, es gibt auch weniger gute. Aber das war eine extrem gute Entscheidung und die hat uns eigentlich das Überleben absolut gesichert.
Was macht denn einen guten Unternehmer aus?
Schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Nein, ein Unternehmer, das ist ein Vollzeitjob. Du bist in der Früh der Erste, bist am Abend der Letzte. Du musst an deine Arbeit, an deine Berufung glauben. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Themen. Ich muss einfach überzeugt sein von dem, was ich tue, von dem, was ich machen will. Und der zweite Schritt ist dann auch, dass ich mein Umfeld davon überzeuge. Also es nützt nicht, dass ich in der Früh in die Firma komme, in die Sitzung mit 12 Bereichsleitern da sitze und sage, jetzt machen wir das. Dann sagen die, der scheint mit dem linken Fuß ausgestanden, morgen in der Früh wird er schon wieder anders denken. Aber gewisse Entscheidungen müssen vorbereitet werden. Die brauchen ein Umfeld. Wie wir davor gesprochen haben vom Glück, ist genau das auch das Umfeld. Da gehört die Kommunikation dazu, da gehört das Gefühl dazu. Ich muss eine Messe besuchen, damit ich sehe, was sind Neuheiten. Ich muss mich weiterbilden, ich muss ein Buch lesen. Und dann aus diesen vielen Informationen, die ich habe, muss ich dann oder versuchen, einen Schluss zu ziehen. Irgendwann einmal kommt ein Produkt am Tisch, sprich PV-Anlagen, Biogasanlagen, das zielträchtig erscheint, heute, jetzt, aber was morgen, übermorgen, in 3 Jahren ist, das kann ich heute nicht abschätzen. Das ist dann, okay, jetzt habe ich mich entschieden für die PV. Jetzt sehe ich, dass das funktioniert. Dann darf man nicht den nächsten Fehler machen, dass ich mich nur auf die PV konzentriert. Das ist in vielen Mitbewerbern von uns auch passiert, dass sich zu viel auf die PV konzentriert haben. Und nach 3 Jahren war die PV tot. Dann habe ich aber gemisst mit meinen Installationsgeschäft weiterfahren können. Und das ist dann auch wieder, dass man sich nicht zu viel auf etwas exponiert und nur die Linie verfolgt, weil meine Grundsubstanz, die Elektroinstallation, die ist meine Grundsubstanz. Und ich sehe einfach die Photovoltaik wie eine Taube am Dach, die landet und dann wieder wegfliegt, die ist weg. Also die hinterlässt keine Spuren. Das ist vielleicht, Glück oder nicht Glück, ich sage allem, Glück ist gut vorbereitet, im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Mhm. Aber gut vorbereitet, das kommt nicht von allein. Das ist, glaube ich, das kann eine Antwort sein, ja.
Das ist eine gute Antwort, finde ich. Sie haben vorhin den strengen Führungsstil Ihres Vaters angesprochen. Haben Sie denselben Führungsstil oder haben Sie sich von ihm abgegrenzt, sozusagen?
Nein, der Führungsstil heute, der ist nicht mehr dominant oder hierarchisch. Das geht gar nicht mehr. Man muss einfach die ganze Mannschaft ins Firmengeschehen einbinden. Die Mannschaft ist ja, wir sind Anlagenbauer und haben eigentlich kein Produkt. Wir sind nicht wie Aranciata-Fabrik, nicht, wo hinten, vorne geht Wasser ein und hinten kommt die fertige Kiste raus, also das läuft von allein. Wir müssen am Produkt arbeiten, wir müssen dem Kunden einen Dienst bieten, wir müssen die Technik bieten, die beste Lösung bieten, was für ihn die beste Lösung ist, ehrlich sein. Wir müssen gut kommunizieren können und das ist eigentlich sehr wichtig, damit eine gute Arbeit rauskommt.
Hat sich Ihr Führungsstil aber gewandelt im Laufe der Jahrzehnte? Sie sind jetzt doch schon über 40 Jahre im Betrieb.
Der hat sich absolut gewandelt. Ich habe die Firma übernommen, da waren wir 17 Leute. Mit 17 Leuten kannst du die Firma noch von allein überschauen. Und ich bin dann an einen Punkt gekommen, wo wir die 35 Mitarbeiter überschritten haben. Da habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Das war nicht mehr möglich. Deswegen muss man auch gute Mitarbeiter, die auch fähig sind zu führen, die muss man auch mit einbinden. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Das war, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir einfach die Leute identifiziert haben, die Führungsqualitäten haben. Das war eigentlich, glaube ich, mein oder unser Glück. Und dann hat sich sukzessive das so gebildet. Dann hat sich eine Geschäftsleitung gebildet, dann haben sich Projektleiter gebildet. Das hat sich so langsam aus dem Muss heraus gebildet. Nicht, weil es eine Strategie war. Das ist gar nicht anders gegangen. Also ich habe gewisse Arbeiten nicht mehr allein geschafft. Deswegen habe ich die gemüsst mit jemand anders gemeinsam machen. Und so hat sich der Führungsstil natürlich gewandelt. Heute, wenn ich auf heute denke, bin ich Präsident vom Verwaltungsrat. Ich habe keine operative Arbeit mehr. Ich versuche einfach, meine Erfahrung in der Firma, den Mitarbeitern und speziell meinen Söhnen einzubringen, damit die vielleicht nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Mhm. Ich versuche einfach, meine Fehler zu vermeiden.
Wie oft stehen Sie denn unter Strom? Und ich meine jetzt nicht in elektrischer Hinsicht, sondern im Sinne von Stress und Arbeitsbelastung.
Ja, heute wie heute nicht mehr so stark. Aber wenn ich 15, 20 Jahre zurückdenke, da war die Belastung sehr stark, das muss ich schon zugeben. Ich habe das schon gesagt, du bist der Erste in der Firma, der Gästeliste. Zu Hause wartet die Frau mit dem fertigen Essen, du kommst eine halbe Stunde zu spät, das Essen ist kalt. Die Freunde siehst du nicht, Samstag magari musst du arbeiten, weil Vormittag irgendein Termin ist, dann siehst du die Freunde wieder nicht mehr. Das sind schon viele Entbehrungen und da muss man einfach versuchen, ein Gleichgewicht zu finden. Das Gleichgewicht für mich war immer sportliche Betätigung. Wenn ich da in der Firma war und die war wirklich unter Strom, unter Druck, dass ich beinahe einen Bleistift weggeschmissen habe, dann bin ich einfach aufgestanden und bin gegangen. Und bin eine halbe Stunde laufen gegangen oder habe eine Skitour gemacht, bin am Berg gegangen. In der letzten Zeit spiele ich sehr viel Golf und das ist einfach eine Sache, wo man wegkommt von den Gedanken. Und wenn ich die Firma verlasse oder wenn ich mich freizeitlich betätige, gibt es kein Handy, der ist abgeschaltet. Hm. Also ich tue nicht noch, wie oft manche Bekannte von mir in Urlaub, hat da ein Handy eingeschaltet und antwortet 10-mal im Tag, das tue ich nicht. Wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da, weil sonst du brauchst es, du musst es haben. Und umgekehrt, deine Mitarbeiter sind froh, wenn ich nicht drin bin. Weil sie haben ja dann die Verantwortung. Sie müssen das ja, sie sind ja froh, wenn sie das leisten können. Und wenn du die Töchter immer erreichbar bist, dann gibt es allem ein Notnetz, wie bei den Trampolinspringern. Mhm. Und das ist für mich gesehen falsch, weil wenn man nicht da ist, ist man einfach nicht da. Das ist, glaube ich, für mich ist das ein Grundsatz.
Sie haben mal zur SWZ gesagt, sich aus der Arbeit auszuklinken hat mit Selbstdisziplin zu tun. Abschalten muss man lernen. Wie lernt man dieses Abschalten?
Schwierig, schwierig, ja. Denn gerade gestern, lustig, ich habe in meinem Kalender keinen einzigen Termin gehabt. Nicht? Dann hätte ich eigentlich gar nicht müssen in die Firma gehen. Mhm. Jetzt bin ich recht dahergekommen. Und wenn ich da bin, dann ist immer was zu tun. Und das ist der Fehler, nicht? Mhm. Wenn man frei hat, dann muss man die Freizeit auch genießen und ich glaube, das ist das Rezept. Man muss sich auch in seinen Kalender oder in seinen eigenen Terminen, ob das der Kalender oder ob das der Kopf ist oder ob das auf einen Zettel gehandhabt wird, wenn ich mir das freischaffe, dann muss ich das erleben. Weil sonst komme ich nicht dazu. Und das ist natürlich schwierig. Ich fühle mich natürlich immer verantwortlich. Wir haben 170 Mitarbeiter. Da ist immer was, da jeden Tag, jede Stunde ist irgendein Thema, was man sollte, möchte, müsste machen. Aber wie gesagt, besser, ich bin nicht da, weil es geht ja trotzdem weiter. Mhm.
Ihre Söhne Raphael und Elias, die beide im Unternehmen arbeiten, haben mal in der Zeitschrift von Elbor erklärt, dass ihr Vater, also sie, früher wenig zu Hause waren und die Kinder eigentlich wenig gesehen haben. Würden sie jetzt im Nachhinein anders agieren?
Das ist eine schwierige Frage. Damals war ich in dem, heißt es einmal, Flow oder in dem Fluss drinnen. Und die haben natürlich, die Firma ist aufgebaut worden, es war Druck, es war immer wieder neue Herausforderungen. Und wir haben eh schon davor über das gesprochen, den Stress bewältigen oder das bewältigen. Das ist natürlich mit Entbehrungen verbunden. Über das Thema spreche ich oft meine Söhne auch. Und die sagen ganz klar, nein, wenn ich frei bin, bin ich frei, wie ich auch vorher gesagt habe. Also ich muss meine Freizeit genießen. Und ich glaube, die junge Generation ist nicht mehr bereit oder lebt es vielleicht anders. Sie ist schon bereit zu leisten. Und wir, also die setzen sich voll ein. Aber wenn genug ist, ist genug. Und das, glaube ich, habe ich oder meine Generation, ich bin ja mit vielen Unternehmern natürlich auch befreundet oder man trifft sich auf ein Glas oder tauscht sich aus. Es geht eigentlich allen gleich. Mhm. Irgendetwas bleibt zurück oder hinten. Und das muss man eben versuchen, ein Gleichgewicht zu finden. Nicht? Aber wie gesagt, die heutige Generation lebt es in einer anderen Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch vernünftiger, weil einfach die Belastung, die körperliche Belastung ist enorm. Plus, was nicht zu unterschätzen ist, heute ist jeder, wenn er irgendwo frei ist, einmal eine Stunde am Handy und googelt und blättert und macht und tut. Und das ist durchaus Arbeit fürs Hirn. Das Hirn kann ja nicht mehr ausrasten. Das Hirn muss rasten. Also wenn ich einmal im Wald spazieren gehe, dann habe ich ein Handy abgeschalten. Ich muss einmal rasten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das möchte ich auch in die Jungen mitgeben. Mhm. Wenn sie sich einmal erholen, nachher ohne Handy, weil das ist, glaube ich, ein Muss.
Bleiben wir bei Ihren beiden Söhnen. Sie haben sich entschieden, sie frühzeitig ins Unternehmen einzubinden und ihnen auch Verantwortung zu übertragen. Wie sieht denn jetzt die Übergabestrategie aus?
Ja, da muss ich ausholen, die Übergabestrategie auf meinen Vater. Mhm. Bei meinem Vater habe ich einfach bemängelt, dass er einfach viel zu spät übergeben hat. Also mein Bruder Hans, der ist ja 9 Jahre älter wie ich, der war damals 58 und die war 49, wie der Vater übergeben hat. Und wir waren eigentlich voll in der Firma eingebunden, aber niemand, der Hans und die, haben nicht gewusst, wohin geht die Reise, wer übernimmt, was passiert morgen. Und das wollte ich eben, dem wollte ich vorgreifen. Und aus dem Grund ist eigentlich bei mir intern die Entscheidung gereift, dass ich frühzeitig übergeben werde, weil ich einfach den Jungen, sprich den Kindern, eine Möglichkeit geben will, einmal, dass sie auch Verantwortung übernehmen können, indem sie nicht nur in der Firma eingebunden sind, sondern auch Quoten, auch Inhaber sind. Und zweitens, damit sie eine Aufgabe haben, damit sie nicht davonrennen. Wir sind ein Familienbetrieb, wir haben eine riesige Verantwortung, wir haben 170 Mitarbeiter, das sind 170 Familien, sprich 550 Menschen, die an uns glauben. Wenn wir sagen, jetzt gehen wir rechts, dann gehen die alle für uns rechts. Und das war auch ein zweites Thema, wieso ich empfunden habe, ich muss einfach einen Schritt machen. Denn wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund ausscheide, kann ja passieren, krank werde, einen Unfall habe oder wie auch immer, dann steht die Firma mit nichts da. Deswegen auch die Übergabe an die Söhne, damit sie sich einleben, damit sie die Firma kennenlernen, damit auch sie, die Mitarbeiter und die Söhne zusammenarbeiten, sich gegenseitig ergänzen, schätzen und eingebunden sein, damit eine Kontinuität herrscht. Mhm. Das ist einer meiner grundlegenden Gedanken.
Das heißt, Ihre Söhne, Ihre beiden haben momentan eine teilweise Verantwortung und sollen langsam dann auch die volle Verantwortung übernehmen, richtig?
Sie haben schon die volle Verantwortung, ja. Ich habe im November 24 haben die übergeben. Ah. Also die Söhne sind jetzt Inhaber, also zu 90%, 10% bleibt noch bei mir und bei meiner Frau. Und sie haben die volle Verfügungsgewalt, die vollen Unterschriftberechtigungen und die volle Verantwortung. Und mich freut es, speziell als Vater, dass sie diese Herausforderung angenommen haben. Das ist nicht selbstverständlich, da bin ich mit Glück beseelt, muss ich sagen. Und es freut mich, dass einfach auch die Mitarbeiter ihnen helfen, sich in die Firma einzuarbeiten. Es fällt ja niemand von Himmel und was alles. Es sind viele Themen, die einer einfach bewältigen muss und kennenlernen muss. Ich meine, ich bin jetzt bald, sind es über 50 Jahre in der Firma. Ich weiß alles oder viel, was ich mich erinnern kann. Mhm. Aber viele Erfahrungen oder so, versuche ich einfach nur weiterzugeben. Und mich freut es wirklich speziell, einmal die Mitarbeiter, dass sie das akzeptieren und in die Söhne helfen und ihnen das sagen und da, dass die Söhne das die Herausforderung übernommen haben. Ja.
Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich die Verantwortung nicht auf mehrere Söhne aufteilen wollten, sondern auf einen, ein Kind übertragen. Warum damals diese Meinung und warum der Sinneswandel?
Also heute wie heute seien Elias und Raphael gleichberechtigt. Sie haben beide 45% in der Firma und jetzt muss man schauen, wer ist die Nummer 1, wäre ich die Nummer 1a, heißt man es einmal so. Ich bin einfach der Meinung, dass in der Firma eine Person schaffen muss. Wenn wir zu zweit am Tisch sitzen und die sagen ja und sie sagen nein, was ist dann? Es leidet, es ergeben ist darunter. Und dem möchte ich vorgreifen. Im weitesten Sinne möchte ich meine rechtlichen Quoten, was ich habe, einen von diesen beiden oder beiden gemeinsam, also die Entscheidung ist noch nicht hundertprozentig gereift, übergeben, da halte ich mich noch offen. Und allem in der Hinsicht, im Sinne der Firma, einfach im Sinne, es heißt allem, du musst von den Besten lernen und nur der Beste überlebt. Und das ist eigentlich das Grundprinzip, ja.
Noch kurz zur Klärung, Elpo gehört Ihrer Familie zu 100% sozusagen und Ihre Geschwister sind ausgestiegen, ist das richtig?
Ja, das stimmt. Also bei der Nachfolge von meinem Vater haben wir ja insgesamt 7 Jahre gebraucht, dass wir das geregelt haben. Mein Vater hat das auf den Tisch gelegt, hat gesagt, dort ist das durch 3. Und ich habe mich dann bereit erklärt, die Elpo voll zu übernehmen. Was ist dann passiert? Dann hat man einfach das Gebäude der Elpo von der Elpo extrahiert und eine Polin Immobilien gegründet und die Elpo ist seit daher in der Polin Immobilien in Miete. Da, wo wir heute sitzen, denke ich, Betriebsgebäude, das ist Polin Immobilien und gehört meinen Geschwistern und die Elpo ist da in Miete.
Wie geht es mit Elpo weiter? Sie sind in einem Tätigkeitsgebiet unterwegs, der von einem ständigen Wandel geprägt ist. Oder auch anders gefragt, welche Technologien werden uns denn in Zukunft stark begleiten, die wir vielleicht heute noch nicht so stark auf dem Schirm haben?
Also ich muss sagen, die Elpo heute wie heute steht sie auf sehr guten finanziellen Beinen. Und ich bin auch sehr froh, dass wir eine Auslastung haben, was über 1,5 Jahre geht, was in Anlagenbau nicht selbstverständlich ist. Ein weiterer Punkt ist, dass wir einfach im Energiebereich tätig sind. Also die Energie wird in Zukunft, ich sage sogar, mehr Wichtigkeit belangen. Und deswegen ist unser Sektor Elektroanlagenbau auch in Zukunft sehr, sehr wichtig. Das ist ein Thema, das mich persönlich, auch mein Umfeld, meine Kinder, meine Mitarbeiter beflügelt und die Sicherheit eigentlich gibt. Und das ist ein ganz riesiger Aspekt, dass wir uns auch natürlich in der Zukunft entwickeln werden. Natürlich muss man auch immer auf neue Technologien bewusst sein. Ich habe das schon gesagt, man muss sich informieren, Messe besuchen. Manchmal kommt ein Vertreter von der Siemens, von der Schneider und sagt, du pass auf, jetzt gibt es eine neue Schnittstellenkarte, probier die einmal. Nicht? Diesen Ereignissen muss man sich stellen. Man muss lernen daraus und dann aber, wenn es funktioniert, funktioniert es. Aber wenn es nicht funktioniert, muss man sofort die Handbremse ziehen und sich aus der Sphäre wickeln. Aber wie gesagt, die Zukunft sehe ich sehr, sehr gut. Wir tätigen sogar derzeit einen Neubau, weil ich im Sinne der Nachfolgeregelung aus dem Gebäude, wo wir heute sitzen, das eigentlich meinen Geschwistern gehört, wo wir in Miete sind, ausziehen werden und ein neues Gebäude errichten. Und das haben wir auch so im Sinne meiner persönlichen Nachfolge so geregelt. Ich habe ja 4 Kinder und die Energieanlagen bekommen meine ersten Kinder, die Elpo die zweiten Kinder. Und so haben wir eine ganz klare Regelung, die auch finanziell absolut passt. Und wir werden dort einziehen und noch einmal ein besseres Umfeld, noch eine bessere Logistik haben und den Mitarbeitern bieten können, damit das Arbeiten noch gefühliger wird, sagt man einfach. Und wo wir ausschlaggebender Punkt für den Neubau war eigentlich nicht so sehr die Nachfolge, sondern einfach die Entwicklung vom Schaltschrankbau, der immens ist. Wir haben unsere Werkstatt, unsere Produktion in den letzten 8 Jahren 3-mal erweitert. Jetzt sind wir wieder zu klein. Und das war eigentlich auch ganz ein wichtiger Punkt, dass wir ein Neubau tätigen.
Die Zeit läuft uns davon. Ich möchte mit Ihnen noch kurz ein Thema ansprechen, ein sehr wichtiges, und zwar den Fachkräftemangel, der sicher im Ihren Sektor auch vorhanden ist. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. In den letzten Jahren seit der Corona-Pandemie hat sich eskaliert, das Thema. Ich glaube einfach, wir leben momentan in einer Gesellschaft der künstlichen Intelligenz. Jeder meint, am Handy oder im Internet sein Glück zu finden und dort Geld zu verdienen. Das ist aber nicht so. Wenn jemand Geld verdient, dann muss er auch handwerklich arbeiten. Das geht gar nicht anders. Ich versuche immer wieder Menschen, auch Bekannte von mir, davon zu überzeugen, dass einfach das Handwerk wirklich einen gesunden Boden hat. Ein guter Handwerker verdient heute gleich viel wie ein Akademiker, das muss man auch ganz klar sagen. Und jedes Kind, wenn es einmal die Mittelschule fertig hat, die Oberschule fertig hat, geht studieren. Wir brauchen nicht so viele Akademiker. Wir brauchen nicht 100 Akademiker, wenn der Markt nur 2 verlangt. Das ist nämlich das Verhältnis. Und jeder geht heute studieren und keiner macht mehr ein Handwerk. Aber das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass das Thema Handwerk besprochen wird. Und natürlich zum gleichen Thema auch noch leistbares Wohnen. Das ist heute ein Riesenthema auch geworden. Die Elpa setzt sich ein. Wir haben derzeit 2 Projekte, was wir realisieren werden, wo wir Wohnungen bauen mit Eigenkosten, also ohne Gewinn, den wir dann in unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen wollen, damit junge Leute nicht auf zu Hause angewiesen sind, weil die kommen von daheim gar nicht mehr weg. Die leisten sich nicht ihre 4 Wände. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass dann diese Menschen auch hier bleiben, ansässig bleiben, nicht ins Ausland auswandern, sondern bei uns hier weiterarbeiten und da ihre Beschäftigung und ihre Berufserfüllung finden.
Sind diese Wohnungen als vorübergehende Wohnungen gedacht oder als fixe Eigenheime dann?
Das ist sowohl als auch. Das können wir im Sinne von einer Miete machen und im Sinne auch von einem Eigenheim machen. Wie gesagt, wir haben uns an 2 solchen Projekten beteiligt. Wir wollen es durchziehen. Ich muss nicht nur 3 Euro mehr verdienen. Also ich möchte unser Geld, das wir auch verdient haben, auch umsetzen, einbringen, in die Bevölkerung einbringen und damit auch wieder neue Arbeitsplätze schaffen und neue Möglichkeiten schaffen, damit sich junge Leute auch hier etablieren können und hier eine gute Zukunft finden können.
Wir können noch lange weiterreden. Ich muss jetzt zum Abschluss kommen. Wir stellen unseren Gästen immer 3 kurze Fragen noch zum Ende hin, mit der Bitte auch um kurze Beantwortung. Lieber Bücher lesen oder Fernsehen?
Bücher lesen.
Mit wem würden Sie gerne einmal zu Abend essen?
Mit Elon Musk.
Warum?
Weil er ein Phänomen ist. Man mag zwar sagen, was man will über ihn, aber er ist ein technisches Phänomen.
Und wo ist der schönste Platz in Südtirol?
Auf dem schönen Bichl, unter dem Gipfelkreuz, auf dem Bankl sitzen.
Jetzt haben Sie uns einen neuen Hotspot genannt, oder?
Du musst auch einmal zu Fuß aufgehen.
Herr Paulin, vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke Ihnen, das hat mich gefreut.
Danke auch an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es wie gewohnt in 2 Wochen. Berichte und Interviews über Südtirols Wirtschaft und Politik finden Sie in der SWZ, die jeden Freitag erscheint, sowie jederzeit online auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut!